The light will defeat the dark. We will prevail over the forces of wickedness and evil. They cannot imagine what they have awakened.
Das Licht wird über die Finsternis siegen. Wir werden die Mächte des Bösen vernichten schlagen. Sie haben keine Vorstellung davon, was sie erweckt haben.
They cannot conceive of the army that they have arisen in all of us.
Sie ahnen nicht, welche Armee sie heraufbeschworen haben, in uns allen.
And the will to fight, fight, fight. Have to fight.
Die Überhöhung christlicher Vorstellungen hinein in metaphysische Vorstellungen von Gut und Böse bis hin zum Kampf gegen dämonische Mächte, das kommt ursprünglich vor allem aus charismatisch-evangelikalen Bewegungen in den USA.
Sehnsucht nach Frieden, wie man Feindbilder schafft, von Manuel Gogos.
Leben wir heute in dystopischen Zeiten, wie George Orwell sie in seinem Buch 1984 beschrieb, wo das Wahrheitsministerium erklärte, Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg.
Schlag zu, schlag zu, schlag zu, bis zum Sieg.
Propaganda entstand aus dem Geist der Inquisition. Im Jahr 1622 gründete Papst Gregor XV. Die Sacra Congregatio de Propaganda Fide, die heilige Kongregation für die Verbreitung des Glaubens, den katholischen Glauben weltweit zu verbreiten und zu überwachen.
Ich höre den Sound des Sieges. Ich höre den Sound des Sieges.
Propaganda als Instrument der Politik ist noch älter. Die christliche Theologie des Mittelalters entwickelte die Lehre vom gerechten Krieg. Kreuzzüge wurden zum Verteidigungskrieg erklärt. Muster, die sich bis heute wiederholen. Wie das Christentum zum Instrument rechter Propaganda wird, kann man in der erzkonservativen MAGA-Bewegung des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump gut sehen. Zum Beispiel auf dem berühmten Foto. Trump, umringt von einem Kreis evangelikaler Christen, die über ihm beten. Trump ist kein gläubiger Christ. Es ist der Messianismus, das Image seiner eigenen Auserwähltheit, was ihm gefällt.
Ich sehe, dass diese Überhöhung politischer Auseinandersetzung, die man ja führen kann und auch führen muss, durch metaphysische Maßstäbe von Gut und Böse etwas ist, was wirklich brandgefährlich ist, weil es ein unfassbares Maß an Emotionen mit reinbringt, weil die Leute regelrecht aufgepeitscht werden.
Die Publizistin Liane Bettnarz hat vor einigen Jahren das Buch »Die Angstmacher« geschrieben, in dem sie die Grenze vermisst zwischen konservativen Christen und rechtsevangelikalen Gruppen, die die Religion zu politischen Zwecken missbrauchen.
Mir ist das ganze Thema sehr wichtig, weil ich mich selber als sehr gläubig, also christlich gläubig, verstehe. Und der Glaube an den christlichen Gott in meinem persönlichen Leben eine sehr große Rolle spielt. In Form von Gebet, in Form von Bibellesen. Und ich die Bibel sehr ernst nehme. Und auch den Wahrheitsanspruch des Christentums. Zugleich aber sehe, dass man ihn in Einklang mit einer pluralistischen Gesellschaft bringen muss. Und im Grunde ist damit eigentlich schon der Grenzverlauf dessen beschrieben zwischen unproblematischer Frömmigkeit, wenn man so will, und politreligiösen Ausrichtungen des Christentums, in die das Ganze relativ leicht leider kippen kann.
In vielen evangelikalen, aber auch in manchen erzkonservativen katholischen Milieus wird verbal aufgerüstet. Immer mehr Menschen praktizieren eine extreme, martialische Lesart der Bibel. Schwarz gegen Weiß, Licht gegen Dunkel, Gut gegen Böse.
Dieses Konzept heißt in den USA Spiritual Warfare. Auf Deutsch sagt man geistliche Kampfführung. Und das Ganze basiert ganz zentral auf Versen im 6. Kapitel des Briefes von Apostel Paulus an die Epheser.
Lutherbibel, Brief an die Epheser, Kapitel 6.
Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel.
Das kann in extremen Fällen sogar dazu führen, dass Engel angerufen werden, um Dämonen bzw. das Böse wegzubeten. Das war besonders drastisch zu sehen in einem Video, nachdem Donald Trump die Wahl gegen Joe Biden verloren hat. In diesem Video sieht man Paula White. Das war damals schon die spirituelle, evangelikale Beraterin von Donald Trump. Inzwischen leitet sie sogar das Glaubensbüro im Weißen Haus. Und in diesem Video hat sie also Engel angerufen, um den Sieg von Trump herbeizubeten. Und zwar, indem sie sozusagen eben durch diese Anrufung der Engel die bösen Mächte vertreiben wollte.
To say no to President Trump would be saying no to God.
Zu Präsident Trump Nein zu sagen, würde heißen, zu Gott Nein zu sagen. Wir sind in einem spirituellen Krieg im Namen Jesu. Gott ist der Gott des Schwertes. So nimm das Schwert des Herrn. Nimm das Schwert des Herrn und zerteile alles, das nicht zu dir gehört. Und schlag zu, schlag zu, schlag zu, bis zum Sieg. Ich höre einen großen Regen heraufziehen. Ich höre den Sound des Sieges. Ich höre Sieg, Sieg, Sieg in den Regionen des Himmels. Gerade werden Engel entsandt.
Das Konzept des Spiritual Battle vertrat ebenfalls der rechte Influencer Charlie Kirk. Auch der einflussreiche Trump-Unterstützer hat den Kulturkampf zwischen rechts und links ins Metaphysische überhöht. In einem Interview mit dem rechten Psychiater und Publizisten Jordan Peterson sagte Kirk:
Als ich anfing, die Schriften ernster zu nehmen, tauchte gleichzeitig das woke Zeug auf, das eine Manifestation des Spirituellen ist. Das war 2018, 2019, als diese woke Welle ihren Höhepunkt erreichte. Als ich wirklich zu begreifen begann, was vor sich ging, dass dies die Manifestation eines spirituellen Kampfes war.
Kirk erklärte politisch links stehende Menschen zu Antichristen und rief in messianischem Ton zu einer konservativen Revolution auf.
Wir sehen, dass vor allem junge Männer zu ihren Wurzeln zurückkehren wollen. Zurück zum konservativen Element. In gewisser Weise versuchen wir wirklich, wiedergeboren zu werden.
Kirk sah sich als wiedergeborenen Christen. Zugleich unterstützte er mit seiner Organisation Turning Point den Wahlkampf von Donald Trump.
Er hat im Prinzip Sichtweisen vertreten, die sehr typisch sind für Evangelikale und in den USA noch mal heftiger ausgeprägt. Allerdings hat er verbal überzogen und ist dann verbal ins Rechtspopulistische abgeglitten. Also er sprach beispielsweise von, Zitat, Lesben, Schwulen und Transgender-Müll. Das geht natürlich zu weit. Und sagte dann auch, der Wokismus führe gemeinsam mit Marxismus und Islamismus einen, auch ihr Zitat, geistlichen Kampf gegen den Westen.
Die Beerdigung Kirks inszeniert die MAGA-Bewegung wie das Hochamt eines evangelikalen Gottesstaates. Nach emotionalisierenden Musikeinlagen spricht Stephen Miller, Chefberater des amerikanischen Präsidenten und Mastermind der Massenabschiebungen der aktuellen amerikanischen Regierung.
The day that Charlie died, the angels wept, but those tears have been turned into fire in our hearts.
An dem Tag, an dem Charlie starb, weinten die Engel. Aber diese Tränen haben sich in unseren Herzen in Feuer verwandelt. Und dieses Feuer brennt mit gerechtem Zorn. Der Sturm flüstert dem Krieger zu: Du kannst meiner Macht nicht widerstehen. Und der Krieger flüstert zurück: Ich bin der Sturm.
And the warrior whispers back, I am the storm.
Wir sind der Sturm.
We are the storm. And our enemies cannot comprehend our strength.
Unsere Feinde können unsere Kraft nicht begreifen.
Endzeit-Rhetorik gehört zur Geschichte des Christentums. Dennoch hält es Liane Bettnarz für unchristlich, das Christentum politisch zu instrumentalisieren, Ungläubige zu verketzern oder in einem metaphysischen Sinne zu Feinden zu erklären. Die Gefahr, dass religiöser Fundamentalismus in eine totalitäre politische Ideologie kippt, existiert auch im Islam. Spiritual Warfare heißt hier Dschihad.
Wenn dieser Begriff Dschihad fällt, denkt man an Männer mit langen Bärten, die düster reingucken und eine Kalaschnikow in der Hand haben oder ein Bombengürtel, oder man denkt an Afghanistan, an die Taliban oder an die Mujahideen, die gegen die Sowjets gekämpft haben. Das sind die Konnotationen in unserem westlichen Diskurs, wenn es um Dschihad geht, aber das ist schon weitaus komplexer, als wir es oft wahrhaben wollen.
Eren Güvercin, Journalist und Islamwissenschaftler, dekonstruiert die islamische Propaganda eines Dschihad und zeigt auf, wie gefährlich derartige Vorstellungen heute geworden sind.
Es gab Kriege, Schlachten, die der Prophet geführt hat. Es gab dann Kriegszüge gegen diese jüdische Stämme. Gerade auch heutzutage, gerade auch in dem aktuellen Nahostkonfliktkontext, natürlich von islamistischen Gruppierungen und auch Terrorgruppen natürlich gerne darauf Bezug genommen, so nach dem Motto, der Kampf der Hamas in Gaza ist genauso wie damals diese Schlacht gegen den Stamm der Khaybar.
Wie das Trump-Regime sich evangelikaler Kreise bedient, um das Christentum zu einer politischen Waffe zu schmieden, so macht es auch der türkische Machtapparat um den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem Islam. Erdogan hat seine Religionsbehörde buchstäblich zu einem Propagandaministerium ausgebaut, das in vielfältigsten Formen versucht, Muslime im In- und Ausland zu beeinflussen.
Das wird auch gar nicht großartig versteckt. Also es ist ganz offene religiöse Untermauerung der jeweiligen Politik, die Erdogan gerade führt. Und es ist ganz klar ein Propagandainstrument, weil Erdogan natürlich auch ganz genau weiß, dass er über diese religiöse Schiene die Menschen auch auf dieser emotionalen religiösen Ebene packen kann.
Wo Religion zum Propagandamittel wird, kann die Beeinflussung der Gläubigen alle möglichen Lebensbereiche betreffen. Von der Rolle der Frau bis zum Palästina-Konflikt.
Das hat man ja gerade in den letzten 2 Jahren seit dem 7. Oktober auf sehr extreme Art und Weise gesehen. Alleine wenn man so die Schlüsselpredigten sich anschaut. Israel ist ein rostiger Dolch im Herzen der muslimischen Welt.
Israel, Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü.
Alleine dieses Bild, was in dieser Freitagspredigt gezeichnet wird, was macht man mit so einem rostigen Dolch im Herzen der muslimischen Welt? Man reißt es raus.
Auch in der türkischen Religionsbehörde wird zum Heiligen Krieg geblasen, wie im August 2025. Als für eine Gelehrtenkonferenz über 150 muslimische Religionsgelehrte aus der ganzen Welt nach Istanbul eingeladen waren und der Chef der Religionsbehörde Ali Erbaş seine Abschlusserklärung symbolträchtig vor der einstmals christlichen Hagia Sophia verlas.
Und in dieser Abschlusserklärung ist der erste Punkt Aufruf zur Mobilisierung aller Arten des Dschihads, um den Widerstand in Gaza zu unterstützen.
Wir bekräftigen entschieden, dass das palästinensische Volk jedes Recht hat auf Widerstand gegen die zionistische Besatzung, einschließlich des bewaffneten Widerstandes. Außerdem halten wir es für notwendig, auf dem Wege Allahs die Weltgemeinschaft der Muslime für alle Formen des Dschihad zu mobilisieren.
In dieser Rhetorik, die kriegerische Drohgebärden als Friedensstiftung verkauft, kann die türkische Religionsbehörde tatsächlich an Orwells Wahrheitsministerium erinnern.
Also das muss man sich mal vorstellen. Deine Religionsbehörde ruft zum Dschihad gegen Israel auf. Du bist seit 2 Jahren einer der lautstärksten Unterstützer der Terrororganisation Hamas. Du legitimierst diesen Terrorangriff, du bezeichnest die Hamas als Freiheitskämpfer und willst, dass deine Armee Teil der Friedenstruppe wird. Also ist völlig absurd. Aber das ist halt diese Propaganda, ne? Und die Diyanet hat sich völlig zum Propagandainstrument Erdogans Politik gemacht, degradiert und liefert sozusagen die religiöse Legitimierung all seiner politischen Maßnahmen und politischen Vorhaben. Und das ist eine Pervertierung und Politisierung der Religion, die hat man lange nicht gesehen, glaube ich.
In seinem Buch DITIB und der ferngesteuerte Islam in Deutschland von 2025 beschreibt Eren Güvercin, wie sich der Dachverband DITIB in Deutschland zum Sprachrohr der türkischen Religionsbehörde macht.
In Deutschland sind sie natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil sie ganz genau wissen, es gibt so einen gewissen kritischen Diskurs. Aber man muss da schon ganz genau hinschauen. Und das Problem ist, das verstärkt sich so dieses identitäre Islamverständnis, die sich darin zeigt, dass man diese Gesellschaft, in der man geboren, aufgewachsen ist, als Gegner wahrnimmt. Und damit möchte ich aber auch nicht sagen, dass es keine antimuslimischen Ressentiments gibt in dieser Gesellschaft. Natürlich, das sehen wir ja. Verzerrungen in der Medienberichterstattung, bewusst oder unbewusst. Natürlich auch in bestimmten politischen Parteien, Akteure, die Ressentiments und auch Hass manchmal, wenn man die AfD sich anschaut, gegen Muslime schüren.
Wie die fundamentalistischen Muslime Feindbilder gegen Juden und Christen aufrichten, so auch christliche Fundamentalisten gegen Muslime.
Die Pegida-Bewegung, die sich inzwischen aufgelöst hat, trug ihre Islamfeindseligkeit bereits in ihrem Namen. Pegida war ein Akronym für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und manche dachten dann, Pegida sei christlich. Und bei einer der frühen Demos in Dresden wurden auch im Dezember damals Weihnachtslieder gesungen. Allerdings gab es dann eine Untersuchung der TU Dresden, wonach der durchschnittliche Pegida-Besucher konfessionslos ist. Also es war keine christliche Bewegung, sie hat sich aber einen leicht christlichen Anstrich gegeben.
Religiöse Propaganda findet auch in der Gegenwart statt. Nur nimmt sie im digitalen Raum eine neue Gestalt an. Soziale Medien erweisen sich heute als die wichtigste Bühne, auf der religiöse Narrative mit großer Reichweite inszeniert und verbreitet werden. Christliche InfluencerInnen inszenieren das Christentum als Licht im Kampf gegen die Dunkelheit, als Bollwerk gegen Liberalität und moralischen Verfall.
Weil wir eben in dieser Welt um Meinungsfreiheit kämpfen und Charlie Kirk eben der war, der an vorderster Front, wenn man so bildlich sprechen will, gekämpft hat. Deswegen jetzt nochmal dieses persönliche Video.
Am Tag nach Charlie Kirks Ermordung nimmt Leonard Jäger, alias der Ketzer der Neuzeit, einer der einflussreichsten rechtsreligiösen Influencer im deutschsprachigen Raum, ein Video auf, in dem er Kirk in die Reihe christlicher Märtyrer stellt.
Warum ich das mit dem christlichen Glaube gerade erwähnt habe? Ja, weil ich jetzt seit 2 Jahren jeden Tag die Bibel lese und man liest dann über die Stellen im Neuen Testament, Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass ein Paulus, einer der ersten Christen, die Jesus wirklich auf offener Straße gepredigt hat, in einer Welt, in der man das überhaupt nicht hören wollte, und dafür dann auch sein Leben gelassen hat, so wie 11 der 12 Jünger Jesu und noch so viel weitere Menschen, die im Zuge der Christenverfolgung zu der Zeit dann ja öffentlich ermordet worden ist, weil sie mit ihrem Mund etwas gesagt haben, was die Welt nicht hören wollte. Und nichts anderes hat Charlie Kirk halt gemacht.
Der Ketzer reklamiert auch für sich selbst, Anstoß zu erregen, wie es die frühen Christen taten und wie angeblich auch Charlie Kirk es tat.
Also der Ketzer inszeniert sich ja, wenn man so will, als so eine Art lebende Märtyrerfigur, wie der Name schon sagt, er ist halt der Ketzer. Er ist der Mutige, er widersteht, er lehnt sich gegen die anderen auf. Und das hat natürlich ein gewisses maskulines Element auch bei sich und damit passt er sehr gut zu Kirk.
Wie Trumps Chefberater Stephen Miller behauptet, der Ketzer aus heiligem Zorn zu handeln, gerade auch da, wo er sich einlässt auf die Politik.
Also wer die AfD propagiert, ist der Ketzer der Neuzeit. Und zwar hat er ein Interview geführt mit Alice Weidel und da ging es dann eben um Glaubensfragen.
Schauen wir, ob wir jetzt 5 Minuten Zeit bekommen, mit der beliebtesten Kanzlerschaftskandidatin des Landes zu sprechen, Alice Weidel. Hallo erstmal, freut mich sehr.
Freut mich auch sehr.
Leonard Jäger, mein Name.
Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Und ja, da wirkte Alice Weidel durchaus interessiert.
Ich würde sehr gerne an Gott glauben. Ich glaube, dass da etwas ist. Ich fühle mich auch teilweise in Fragen angeleitet.
Aber das führt dann eben schon dazu, dass man dann so jemanden sehr positiv beschreibt. Er hat ein sehr affirmatives Interview mit Alice Weidel auf dem Parteitag geführt, auch mit Beatrix von Storch. Also da gab es keine Kritik und man hat ja, wie gesagt, auch genug gemeinsame Feindbilder.
Auch innerhalb des Islam finden radikale Strömungen immer mehr Anklang. Während jahrelang männliche Salafisten wie Pierre Vogel und Sven Lau bekannt wurden und auch Formationen wie Generation Islam männlich geprägt waren, treten in der Szene aktuell immer mehr islamistische Influencerinnen in den Vordergrund, die in kurzen Clips, Hashtags und Memes einen heiligen Krieg gegen das Böse führen.
Es ist nicht leicht. Wir haben sehr viel Gegenwehr. Das ist eine Art von Dschihad, den wir haben unter Schwestern. Das ist unser Dschihad, unsere Möglichkeit.
Die Islamkonvertitin Hannah Hansen übersetzt den Dschihad in die Sprache des Digitalen. Mit rund 200.000 Followern auf Instagram hat sie eine enorme Reichweite. Auch aufgrund ihrer früheren Prominenz wird Hannah Hansen in der salafistischen Szene zum idealen Propagandainstrument.
Sie wirkt auf junge muslimische Frauen sehr faszinierend, weil sie verkörpert in ihrem früheren Leben all das, was diese Hardliner ja verteufeln. Eine Frau, die Boxerin, halbnackt, Boxerin, Kickboxerin, DJ, Model, also alle verwerflichen Dinge. Und damit hausiert sie ja auch in den Predigten. Und sie stärkt ja sozusagen die Identität junger muslimischer Frauen, indem sie ganz offen sagt, ich habe alles gehabt, ich habe das Geld gehabt, ich habe die Öffentlichkeit gehabt, ich habe die Bühne gehabt, ich bin eine attraktive Frau, die Männer sind nur so hinter mir hergelaufen, ich habe an Schönheitswettbewerben teilgenommen und gewonnen. All das, was sich junge Mädchen, junge Frauen sich alles erwünschen, hat sie schon gehabt und sie hat das alles aufgegeben und sie hat sich für den einzig wahren Glauben, den Islam, entschieden.
Wie Mission zum Christentum gehört, so auch zum Islam. Doch die Islampropagandistin Hannah Hansen bricht den Koran auf Instant-Weisheiten herunter, die den Islam zugleich banalisieren und radikalisieren. Darin zeigt sich, wie sehr sich islamistische Influencerinnen und sogenannte Christfluencerinnen im Grunde gleichen.
Man sagt ja vielfach, dass sie sozusagen eine Art Jesus-Glow haben. Aber je mehr Videos man sich von ihnen anschaut und Postings, stellt zumindest ich fest, dass das eine sehr verflachte Form von Christentum ist, die sich auf Feindbilder kapriziert. Also es ist natürlich alles Hochglanzästhetik, die sind toll geschminkt, die sind elegant angezogen. Also es hat nichts mehr irgendwie von sozusagen christlich-spießig weltfremd, also optisch nicht. Aber es geht dann eben doch sehr stark um in gewisser Weise Plattitüden.
Und die Fliesen waren auch eine Gebetserhörung. Ich habe tatsächlich gebetet, dass Gott mir eine Wohnung schenkt mit beigen Fliesen. Und die Fliesen sind beige geworden, Leute.
Also man sieht schon bei diesen Christfluencern eine Tendenz, auch wenn sie es explizit nicht so nennen, in Richtung dessen, was man in den USA Wohlstandsevangelium nennt. Also dass es denjenigen, die besonders gottesfürchtig sind, auch materiell irgendwie gut geht.
Verbunden mit perfekter Lifestyle-Oberfläche und Jesus-Glow teilen viele Christfluencerinnen allerdings auch ein reaktionäres Menschenbild, das sich im Krieg befindet mit der gefallenen Welt.
Aus Sicht dieser Christfluencer gilt das, was sie als die christliche Schöpfungsordnung sehen. Sie sehen das sehr absolut und deswegen ist alles, was davon abweicht, Angriff letztlich auf die Schöpfungsordnung Gottes. Und sie haben ein extrem großes Problem damit. sagen, es geht an der kernchristlichen Botschaft vorbei, weil diese kernchristliche Botschaft eben nicht so einfach ist und weil das Thema Homosexualität ist marginal in der Ehe und auch, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. Es nimmt für Jesus eigentlich keine große Rolle ein. Also ich meine, Jesus kümmert sich ja eigentlich um ganz andere Themen. Und man könnte anknüpfend vielleicht sagen, es ist eine Glamour-Religion voller Feindbilder und mit kaum Nächstenliebe.
Christliche wie islamistische Propagandistinnen treffen einen Nerv. Besonders bei jungen Christen und Muslimen. Die Gen Z ist empfänglich für religiöse Propaganda, die sie zur Bekehrung einlädt, aber gleichzeitig ihre Seele will.
Und wenn ein junges Mädchen, 14, 15 Jahre, auf der Suche nach ihrer religiösen Identität so etwas hört, das macht Eindruck.
Und spätestens da kippt es dann und da wird es gefährlich, weil es emotionalisiert und weil das dann auch sehr schnell demagogisch werden kann.
Sehnsucht nach Frieden, wie man Feindbilder schafft, von Manuel Gogos. Es sprachen Andreas Laurenz-Meyer, Konstantin Lücke, Marion Meinker und Martin Groß. Regie Fabian von Freyer. Technische Realisation Sebastian Nohl. Redaktion Christina Maria Purkert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek.